Gartenradio. Mitten im Grünen.
Kokospalme, Dattelpalme, Hanfpalme, Sagopalme, Bismarckpalme. Palmen gehören zu den ältesten Blütenpflanzen der Erde. Es gibt sie schon seit 80 Millionen Jahren. An ihnen haben sich schon die Dinosaurier den Rücken geschubbert. Seit über 6000 Jahren werden Palmen kultiviert. An die 2300 Arten gibt es. Und die Literaturwissenschaftlerin Jutta Persson sagt in ihrem neuen Buch mit dem Titel Palmen, jeder und jede einzelne von uns hat eine besondere Beziehung zur Palme. Die sieht manchmal so aus, Palme, zack, Paradies, wie sie es nennt. Denn wenn wir eine echte oder auch nur eine fotografierte oder gemalte Palme sehen, dann löst das Sehnsucht in uns aus nach Exotik und Freiheit, nach weiten Stränden und glasklarem Wasser. Oder es rumpelt im Paradies und die Palme stößt auf Ablehnung, weil sie hier ein Fremdling ist. Und der Raubbau an Regenwäldern wegen Ölpalmenplantagen bringt Menschen regelrecht auf die Palme. Jutta Persson hat sich jahrelang mit der Kulturgeschichte von Palmen beschäftigt und Palmenbeziehungsgeschichten aufgeschrieben. Da geht es um Kokosapostel und Palmenbefruchter, Palmenausbeuter und Liebhaber. Und diese Geschichten erzählt sie uns im Palmenhaus im Botanischen Garten in Berlin-Dahlem. Es ist einer der ersten tropenheißen Sommertage in Berlin. Schon um 10 Uhr morgens wabert im Tropenhaus aus Stahl und Glas im Botanischen Garten Berlin-Dahlem eine schwülwarme Hitze. Hinter dem undurchdringlichen Grün aus Bambussen, kletternden Monsteras und Katapa-Bäumen, die 25 Meter hochragen, sorgt ein versteckter Wasserfall für authentische Schwüle. Jutta Persson in zitronenfarbenem T-Shirt und blau-lila Rock hält Ausschau nach einer Kokospalme. Aber der Weg führt zuerst an einer anderen Palme vorbei.
Das ist eine kubanische Königspalme, Roystonea regia. Sie ist fast schon am Glasdach. Das ist eigentlich für eine Palme immer so der Exitus, wenn die am Glasdach ankommt, weil Palmen so ein Wachstumszentrum oben in ihrem Schopf haben. Die müssen dann gefällt werden. Man kann die nicht irgendwie kürzen oder zurückschneiden.
Die könnte 60 Meter, oder?
Genau, die können so um die 60 Meter hoch werden.
Oh mein Gott, was ist das denn hier? Sabalyapa, die kommt so fächerartig aus dem Boden raus und hat etwa 6 Meter lange Blätter. Die ganze Palme ist eigentlich kaum Stamm, nur Blatt. Riesige Blätter.
Riesige Fächer, muss man in dem Fall sagen, weil das ist so ein Hauptunterscheidungskriterium bei Palmen, dass man entweder gefächerte oder gefiederte Blätter hat. Umgangssprachlich sagt man dann immer Wedel bei diesen gefiederten Blättern. Aber eigentlich kann man alle Blätter von Palmenwedel nennen.
Also der Durchmesser ist mindestens 3 Meter, wenn nicht 4, von einem Fächer. Auf dem Weg zur Kokospalme sind wir jetzt hier an einem ganz schrägen Gewächs vorbeigekommen.
Die Seychellenpalme, die sogenannte Lodoicea maldivica, wächst nur auf den Seychellen und hat riesige große Nüsse, also die ist bekannt für ihre Früchte. Wenn die äußere Schale schon weg ist, dann sieht diese Frucht aus, man könnte sagen, wie ein weiblicher Po. Das sind so Oshos von fast bis zu 1 Meter und die waren lange sehr beliebt als Souvenir, wurden verkauft und da gibt es jetzt aber eine Beschränkung, weil diese Palme nämlich vom Aussterben bedroht ist. Der Botanische Garten Berlin ist einer der wenigen, der hier auch ein Exemplar hat. Das ist nämlich schwer, die zum Keimen zu bringen.
Ganz elegant fächert die sich auseinander und hier haben wir tatsächlich so ein Bild, das sieht echt aus wie ein Hintern, der da aus dem Sand kommt.
Übrigens, ich habe jetzt immer Nüsse gesagt, aber korrekt ist eben Steinkern, weil das sind eigentlich botanisch gesehen gar keine Nüsse. Wenn man sich so die Wunderkammern anguckt, quer durch Europa, da gibt es dann eben immer so ganz aufwendig verzierte Steinkerne, das waren unfassbar wertvolle Objekte, die sich die Kaiser und Fürsten gekauft haben.
Da gab es einen König Rudolf.
Genau, der hat tatsächlich 4000 Goldstücke bezahlt, was dann eine irre Summe war, um so eine Nuss in seiner Wunderkammer zu haben.
Dann gehen wir doch mal weiter zur Kokospalme und da müssen wir da durch die Schiebetür. Oh, hier sind wir jetzt bei den Nutzpflanzen. Eine ganz andere Atmosphäre.
Oh, das ist herrlich hier.
Kein Wasserfall?
Hier ist unsere Kokospalme.
Ach, die kleine hier.
Ja, die ist jetzt auch nicht riesig, Aber man sieht halt schon diese schönen langen Wedel, die jetzt noch keine Früchte trägt.
Sie sieht jetzt noch nicht aus wie ein Baum, weil sie noch nicht diesen langen Stamm hat, wird aber einer. Dabei ist sie gar kein Baum.
Genau, also Palmen zählen nicht zu den Bäumen. Die sind näher verwandt mit den Gräsern und sind einkeimblättrige. Und bei den Kokospalmen kann man aber noch dazu sagen, dass die eben gerade durch diesen tollen, gebogenen Stamm, durch diesen Schwung, den die haben, ist immer so direkt diese ikonische Fernwehfigur gegeben. Und Kokospalmen sieht man ja überall, so vom Sonnenstudio bis zur Bar, bis zur Luftmatratze, bis zum Schlüsselanhänger. Also ich habe mal geschrieben, dass Kokospalmen so Umrissmonster sind, weil die Silhouette so eindrücklich ist und weil alle diesen Fernwehflash haben, wenn sie eine Kokospalme sehen. Und das geht eben historisch ziemlich weit zurück. Also so diese Sehnsucht nach der Südsee gab es schon im 18. Jahrhundert. Und da waren eben eigentlich, würde ich sagen, die Kokospalmen so die materiellen Träger. Also man sah diese Formen und dachte sich so, ja, das Leben auf einer Insel müsste eigentlich viel schöner sein als in der verseuchten Zivilisation. Und beeindruckend war halt bei der Kokospflanze von Anfang an, wie viel man von ihr nutzen konnte. Also das geht weit über die Kokosnüsse selber hinaus. Es werden ja auch die Wedel genutzt, der Stamm wird genutzt, die Fasern werden genutzt. Das gilt nicht nur für die Kokospalme, sondern für andere Palmen auch. Man kann auch dazu sagen, dass die Kokospalme halt wirklich viele, viele Millionen Menschen ernährt in diesem Tropengürtel. Auch Kokosöl, Kokosmark, diese getrocknete Kopra aus dem Inneren der Nuss, die ist fettreich und enthält unglaublich viele Nährstoffe. Das geht nicht nur um das Kokoswasser, sondern auch um das Mark, das da drin ist.
Aber das Kokoswasser ist ein schönes Stichwort. Wir sind nämlich heute, glaube ich, an dem ersten tropischen Tag in Berlin im Tropenhaus. Wir sind beide schon ziemlich am Schwitzen. Und ich habe uns zwei Pakete Bio-Kokoswasser mitgebracht. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal raus und trinken in Ruhe ein Kokoswasser.
Oh, nimm einen Schluck. Oh, super.
Suchen wir uns mal hier ein schattiges Plätzchen. Guck mal, da hinten stehen auch Palmen.
Das sind kanarische Dattelpalmen.
Wir gehen jetzt gerade hier so einen Weg runter an Rondellen vorbei und an geschnittenen Eibenkugeln. Und in einer halbrunden Buchenhecke stehen im Schatten Bänke. Und da können wir von da aus auf das Tropenhaus gucken, was auch ein schöner Anblick ist. Und im Schatten ein bisschen weiterreden. Das, was dich interessiert, ist ja eigentlich, dass jeder eine eigene Palmengeschichte hat. Palme ist so ein Beziehungsbaum. Wie ist denn deine eigene Beziehung zur Palme?
Meine eigene Beziehung zur Palme fängt eigentlich ziemlich früh an. Meine Eltern, meine Schwester und ich, wir sind von Süddeutschland aus in den 70er Jahren öfters in die Schweiz und nach Norditalien gefahren. Und wenn man so durch den Gotthardtunnel durchgefahren ist und dann ins Tessin kam, standen da so die ersten Palmen rum. Und wir waren dann ein paar Mal am Lago Maggiore. Und zum Beispiel in Ascona, auch anderswo, sind so diese Seeufer so gesäumt mit diesen tollen, schön geschwungenen Palmen. Die heißen eigentlich auch Tessiner Palme, Trachycarpus fortunae. Das ist eine chinesische Hanfpalme und die wurde in den 50ern, aber dann auch verstärkt in den 70ern, wurde die so im Tessin angepflanzt.
Ich hätte gedacht, die gehört dahin.
Nein, diese Hanfpalme, die ursprünglich aus China stammt, die ist halt schon im 19. Jahrhundert nach Europa gekommen. Und zwar wahrscheinlich mit Philipp Franz von Siebold. Das war ein Ostasienreisender und Japanforscher. Dann hatte die so einen gewissen Flow, kam gut an, wuchs gut und wurde dann im 20. Jahrhundert auch im Tessin angepflanzt. Und mittlerweile ist es so, dass die da aber als invasive Art gilt. Also die hat sich da jetzt selbstständig gemacht und wächst eben auch so im Unterholz, in diesen Wäldern zwischen Ascona, Locarno und überhaupt in der ganzen Gegend. Deshalb hat die Schweiz jetzt den Verkauf verboten. Da gab es aber auch Riesendiskussionen drum. Und was ich kurios fand, ich habe ein Merkblatt gefunden, was sich eben mit dieser invasiven Art beschäftigt. Und da stand auch drauf, dass man die Palme nicht mehr Tessiner Palme nennen soll, weil das so den Eindruck vermittelt, dass die da herkommt oder da beheimatet sei. Es gibt sie aber nach wie vor. Ich finde sie auch nach wie vor bildschön. Aber es wird eben nicht mehr gewünscht, dass sie sich davon selbst weiter vermehrt.
Das ist jetzt schon dein drittes Buch in den Naturkunden bei Matthes und Seitz. Du hast als erstes geschrieben ein wunderbares Buch über Esel, dann über Korallen und dann über Palmen. Und du hast erst gedacht, das wollen die bestimmt nicht. Warum?
Na, ich habe zuerst gedacht, Palmen sind ja wirklich so eine beliebte Sehnsuchtspflanze, so im Grunde everybody's darling. Und das Schräge bei den Naturkunden ist eigentlich, dass die sich eher so um unterschätzte Tiere und Pflanzen kümmern. Also gar nicht so sehr jetzt um Hund, Katze, Maus, Pferd oder bei den Pflanzen eben um diejenigen, die jeder liebt und toll findet, sondern es gab Brennnesseln, es gab den Baobab, der nicht allzu bekannt ist in unseren Breiten, es gab Nelken und eben nicht Rosen. Und da dachte ich so, okay, wenn ich jetzt da mit Palme ankomme, dann sagen die, nee, das ist viel zu cheesy und viel zu beliebt, aber sie fanden es gut. Und ich habe, glaube ich, darlegen können, dass Palmen eben eine wahnsinnig spannende Kulturgeschichte haben. Also die sind eben nicht nur ikonisch für diese Südsee-Fantasien, sondern das geht wirklich sehr, sehr weit zurück. Und das war eben halt auch das, was mich so interessiert hat. Also das Irre ist, man könnte viele, viele Jahre mit dieser Palmkulturgeschichte zubringen. Es gibt meterweise Literatur dazu. Das ufert unfassbar aus und ich habe mich auch ganz schön lang verzettelt. Also ich habe einige Jahre an diesem Palmenbuch gearbeitet, weil es mir halt auch so Spaß gemacht hat. Also ich saß viel in der Stabi und in anderen Bibliotheken in Berlin und habe mir endlos Palmengeschichten eigentlich angeschaut.
Und hast du denn da auch viele Belege dafür gefunden, dass es auch wirklich so Beziehungsgeschichten gibt?
Ja, schon. Das fängt mit der ganz großen Menschheitsgeschichte an. Also es ist eben so, dass gerade bei der Dattelpalme klar ist, dass die schon sehr, sehr früh kultiviert wurde und dass das wirklich Jahrtausende zurückgeht und ein wichtiger Bestandteil dieser Sesshaftwerdung der Menschheit war. Im Zweistromland in Mesopotamien wurde schon früh damit begonnen, Dattelpalmen zu kultivieren. Und das Spannende und Interessante ist dabei, dass Dattelpalmen zweihäusig sind. Also es gibt männliche und weibliche Dattelpalmen. Und der Pollen aus der Blüte der männlichen Dattelpalme muss in die Blüte der weiblichen Dattelpalme. Und ich habe dann ein sehr wichtiges Buch gefunden, ein Historiker und Botaniker, der erklärt hat, dass die frühen Menschen, also quasi die steinzeitlichen Menschen schon, erstmal ihren eigenen Sex verstehen mussten, bevor sie damit anfangen konnten, Pflanzen zu kultivieren, die eben auch so bestäubt werden mussten.
Und das macht man ja tatsächlich in den Ursprungsländern der Dattelpalme, hast du beschrieben, seit Jahrtausenden weiß man schon, wie man künstlich Dattelpalmen befruchtet.
Genau, es gibt Belege, zum einen von Archäobotanikern, so bis zu 5.000, 6.000, 7.000 Jahre zurück, die Kerne von Dattelpalmen gefunden haben bei archäologischen Grabungen, das ist das eine. Und dann gibt es noch wichtigere Belege aus Mesopotamien, aus der Uruk-Zeit, also das ist eben die erste große Stadt im Zweistromland. Und da kann man dann schon rückverfolgen, dass es eben diese Palmenhaine wohl gab und auch eine Verehrung der Dattelpalme. Und es gibt da eben dann auch in altbabylonischer Keilschrift Hinweise darauf, wie im Codex Hammurabi die rechtlichen Verhältnisse geklärt waren. Also es gab einen Besitzer eines Dattelpalmenhains, der den sozusagen verpachtet hat. Und der Gärtner, also der Pächter, hat ein Drittel der Datteln bekommen und der Besitzer eben zwei Drittel.
Und so ein Palmenhain ist organisiert wie ein Harem oder ein Hühnerhof. Also ungefähr 95% Damen und ganz wenige männliche Palmen.
Genau so ist es. Es reichen wenige männliche Palmen aus, um diese weiblichen Exemplare zu bestäuben?
Es ist ja auch wirklich interessant. Du sagst ja selber, man kann heutzutage noch, wenn man möchte, Tage oder Wochen damit verbringen, auf YouTube Bestäubungsvideos von Palmen zu gucken, von Dattelpalmen. Das ist ja immer noch eine ganz faszinierende Sache.
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen irre, dass ich das so betrieben habe, aber ich fand es einfach so spannend, wie viele verschiedene Techniken es da mittlerweile gibt. Die klassische Methode, dass man den männlichen Pollen aus der männlichen Palme rausschneidet und so einzelne Zweige in die weiblichen Blüten reinsetzt.
Klettert man rauf und macht das.
Genau, man kann aber auch den Pollen aus den männlichen Blütenbüscheln sozusagen rausklopfen, wenn die schon ein bisschen trockener sind und das so als Pollenstaub sammeln. Ich habe da so Videos gesehen, da hatten die so eine Art Flakon und haben das so rein bestäubt praktisch. Und die allerneueste Masche ist eigentlich, das über Drohnen zu machen. Und dafür muss man dann diesen männlichen Pollen in so eine Emulsion übersetzen. Dann befüllt man die Drohnen mit dem männlichen Pollen und sprüht es halt von oben in die Palmen rein. Zum Beispiel in Marokko werden die Arbeiter, die halt diese Emulsion dabei haben, die werden dann so per Hebebühne hochgehoben und bestäuben da dann die weiblichen Blüten auch letztlich noch von Hand.
Und so eine Dattelpalme, das fand ich auch fast rührend. Die war ja ganz wichtig für eine Familie, wie woanders vielleicht eine eigene Kuh. Also da konnte man jahrzehntelang mit überleben. Und auch eine alte Dattelpalme wurde sehr geschätzt.
Das ist richtig. Also es gibt eine unfassbare Wertschätzung dieser Pflanze gegenüber, weil die natürlich auch gerade in den Wüsten und Wüstengrenzregionen die Menschen ernährt hat. Also Datteln sind ja unglaublich nährstoffreich. Gerade die Archäologen und Botaniker, die diese frühe Oasenwirtschaft erforschen, stellen eben fest, dass das halt nur mit Hilfe der Dattelpalme funktionieren konnte.
Und dann fand ich auch interessant, dass du geschrieben hast, in der arabischen Überlieferung findet sich die Vorstellung, dass die Dattelpalme dem Menschen näher ist als andere Pflanzen und dass Gott die Dattelpalme vielleicht sogar aus demselben Material wie den Menschen gemacht hat. Also da sieht man wirklich eine ganz, ganz enge Beziehung.
Ja. Das ist sowieso interessant. Also die Dattelpalme hat im Grunde eine religiöse Geschichte, auch im Christentum spannenderweise. Also man sieht es in den arabischen Ländern, im Koran. Es gibt in den Hadithen, also in den Überlieferungen, Hinweise darauf, dass Dattelpalmen von Mohammed empfohlen wurden und damit halt so einen unfassbaren Credit hat. Und im arabischen Raum sind die natürlich in vielerlei Hinsicht geschätzt. Also zum Beispiel, man bringt Schwangeren Datteln mit, man isst Datteln zum Fastenbrechen. Die werden als Medizin verwendet.
Nach dieser wunderbaren Dattelpalme noch einmal zur Kokospalme, weil da gibt es eine unglaubliche Geschichte, eine Art Erlösergeschichte mit Kokosapostel. Und die fängt an in Nürnberg im 19. Jahrhundert mit einem Mann, der heißt August Engelhardt. Was war das für ein Typ?
Ja, das war einer der schrägsten Aussteiger im Wilhelminismus, kann man sagen. Also eigentlich so ein früher Hippie mit allen Sonnen- und Schattenseiten, die Hippies halt so mit sich rumtragen. Der wollte nämlich Ende des 19. Jahrhunderts schon raus aus dem Deutschen Kaiserreich, fand alle anderen spießig.
Und der war eigentlich ja reich. Also der war der Sohn von einem Lackfabrikanten und Apotheker. Also der war eigentlich gut situiert. Der musste jetzt nicht aus wirtschaftlichen Gründen irgendwo hin, ne?
Genau, das waren mehr ideologische Gründe. Also er hasste den Winter, er hasste das Büroleben, hatte auch irre Pamphlete dazu verfasst und war so ein bisschen in dieser Reformbewegung drin, wollte vegetarisch sich nur noch ernähren und der hatte dann diese, man kann sagen, Religion entwickelt, dass der Mensch sich eigentlich nur von der Kokosnuss ernähren sollte. Und das klingt jetzt völlig irrwitzig, war es auch. Aber er hatte quasi Mitbrüder oder ähnliche Gestalten. Man nannte die irgendwann um 1900 die Kohlrabi-Apostel, weil eben jeder gedacht hat, er findet jetzt das Kraut oder die Pflanze oder die Frucht, die alle Leiden der Menschheit heilen kann. Und so war es eben bei August Engelhardt, die Kokosnuss, der dachte, wir als Menschen werden erlöst, wenn wir nur noch diese edle Frucht essen. Und der hatte dann auch so eine Theorie aufgestellt, dass Gott eben die Kokospalme kreiert hat in Analogie zum Menschen, also auch so dieser menschenähnliche hohe Stamm, die Wedel, die wie so ein Schopf sind. Die sind am nächsten an der Sonne, also die Sonne spielt so eine ganz wichtige Rolle in dieser Religion, kann man sagen. Und so hat sich der das zusammengereimt, also dass Menschen im Grunde eigentlich nur Kokosnüsse verzehren sollen. Das hat er sich noch in Nürnberg überlegt. Also der ist 1875 wahrscheinlich geboren. Dessen Leben fällt eben zusammen mit den Kolonien, die das Deutsche Reich sich gesichert hat. Also das Deutsche Reich hat ja die sogenannte Deutsche Südsee sich unter den Nagel gerissen. Und dann gab es eben die Kolonie Deutsch-Neuguinea. Und da wollte August Engelhardt hin. Der ist 1902 in die Südsee abgedampft mit der Idee, dass er da so eine Art Siedlerkolonialismus betreiben kann. Also er hat sich da eine kleine Insel gekauft namens Kabakon. Da gab es schon Ansätze einer Kokosplantage und hat, man kann sagen, eigentlich auch als klassischer Geschäftsmann da gewirkt. Also, dass er die Kopra aus den Kokosnüssen ins Deutsche Reich verschiffen kann und damit Geld machen kann.
Ja. Und wie hat er dann da gelebt? Also hatte der dann eine Gemeinde um sich, die er versammelt hat und die liefen dann barfuß durch die Kokoshaine? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das wäre so seine Wunschvorstellung gewesen. Man muss sagen, dieser Lebensentwurf ist ziemlich krachend gescheitert. Er war zuerst eine ganze Zeit lang allein da. Dann hat er angefangen, so Anzeigen zu schalten, zum Beispiel in der Vegetarischen Warte. Das war so eine Vegetarierzeitschrift, die um 1900 sehr populär war und hat eben versucht, so Anhänger zu akquirieren. Und dann kam auch ein alter Bekannter von ihm, August Bethmann. Und zu zweit haben die dann auch so eine richtige Broschüre verfasst, um noch mehr Jüngerinnen und Jünger anzulocken und haben da eben Werbung gemacht, haben gegen den Winter polemisiert, haben aber auch aufgelistet, dass man gut Geld machen kann mit der Kopra aus den Kokosnüssen. Und dann kamen auch einzelne Leute, aber eben nie so viel, wie er sich das gewünscht hatte. Also und die meisten sind auch sehr schnell wieder abgehauen. Also das blieb immer so im einstelligen Bereich, kann man sagen. August Engelhardt selber ist dann irgendwann ziemlich vereinsamt und abgemagert und entkräftet da gestorben.
Mit Anfang 40.
Ja, also der Sonnenorden war weit davon entfernt, irgendwie gesund zu sein. Es war natürlich auch dann eine Mangelernährung. Und abgesehen davon gab es auch so Belege, dass er wohl heimlich Büchsenfleisch in sich reingeschlungen hat, wenn er irgendwie drangekommen ist. Der ist dann auch im Laufe der Jahre so ein bisschen zum Schmuckeremiten geworden. Also da kamen so andere Pflanzer von den Nachbarinseln an und haben den so als Kuriosität besucht. Der war natürlich schon gebildet und auch eloquent, konnte sein Wissen gut vertreten. Aber es war natürlich dann in erster Linie ein schräger Vogel, der so Publikum angezogen hat, weil er so kurios war.
1919 ist er ja dann im Alter von knapp über 40 verstorben und er wäre eigentlich vergessen, aber kann man bei dir auch erfahren, er hat auch Postkarten mit dem klassischen Palmenmotiv verschickt. Und da ist ja wieder das Spannende, wie diese Geschichte ins Heute ragt, weil diese Postkarte hat dann ein Lehrer aus Düsseldorf mal gefunden.
Genau, das war Dieter Klein. Also Dieter Klein ist im Grunde der Entdecker dieses lange vergessenen August Engelhardt. Der hat Briefmarken gesammelt und auch Postkarten aus den deutschen Kolonien. Und weil der Engelhardt so geschäftstüchtig war, hatte der oft über den gut funktionierenden Postversand hier und da und dorthin geschrieben. Und das hat Dieter Klein, der Grundschullehrer war zu der Zeit, ausgegraben und hat dann nachgeforscht. Und das Irre ist, dass das dann eigentlich die Geschichtswissenschaft auf den Engelhardt aufmerksam wurde und auch die Literatur. Also es gibt zum Beispiel schon zwei Romane, die den Engelhardt zur Hauptfigur gemacht haben. Also am bekanntesten ist der Roman Imperium von Christian Kracht. Und die Literaturwissenschaft hat sich da dann auch dran gehängt. Also eigentlich sämtliche Geisteswissenschaften haben verstanden, dass dieser August Engelhardt nicht allein ein Kuriosum ist, sondern eine aussagekräftige Figur, weil er eben einerseits diese koloniale Mentalität hatte und gleichzeitig aber auch so dieses klassisch traumtänzerische Wesen war mit seinen Idealvorstellungen, dass alle Menschen, also alle außer den melanesischen Kontraktarbeitern, die auf seiner Insel rumtanzen und der Kokosnuss huldigen.
Und du hast ja auch Kontakt aufgenommen mit Dieter Klein. Freut er sich denn über die Wirkung, die er ausgelöst hat?
Ich denke und hoffe ja. Er hat selbst gesagt, dass er glaubt, dass er eigentlich so eine Art Engelhardt-Mania ausgelöst hat. Dieter Klein selbst hat auch geschichtswissenschaftliche Beiträge dann veröffentlicht zu Engelhardt. Im Grunde ist auch die Geschichte der Kokospalme ein sehr gutes Beispiel für diese komplexe Kolonialgeschichte, die halt auch unsere Geschichte ist, weil es die Imperien des 19. Jahrhunderts damit angefangen haben, diesen Rohstoff für sich zu nutzen.
Und da sind wir auch schon bei einem Thema, das viele Menschen auf die Palme bringt, nämlich die Ausbeutung, die mit der Ölpalme passiert. Die Ölpalme kommt eigentlich aus Afrika.
Das ist richtig, die heißt Elais guineensis. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also die Ölpalme kommt ursprünglich aus Afrika und wurde da auch schon lange Zeit genutzt und ist dann aber im 19. Jahrhundert so zu der Pflanze in der Kolonialgeschichte geworden.
Was genau nutzt man? Was macht man aus der Ölpalme?
Die Ölpalme hat so kleine Früchte, die so zwischen Oliven und Kirsch groß sind. Die hängen in riesigen Trauben in dieser Palme drin und die sind sehr ergiebig. Man kann mit diesen kleinen Früchten Palmöl gewinnen. Das Verhältnis von Fläche und Ergebnis, also was man an Palmöl rauskommt, ist sehr, sehr gut. Also das heißt, wenn man dieselbe Ölmenge mit anderen Pflanzen erzielen wollte, dann müsste man sehr viel mehr Raum dafür haben und sehr viel mehr Fläche.
Und du schreibst, dass in Europa erstmal Seife draus hergestellt wurde?
Genau, also das Irre an dieser Geschichte des Palmöls ist, dass man im 19. Jahrhundert entdeckt hat, dass damit chemische Kombinationen möglich sind. Und zum Beispiel Seife wurde davor eher aus Rinderteig gemacht. Und dann konnte man mit dem Palmkernöl Seifen anders herstellen. Und das hat ein englischer Unternehmer für sich früh bemerkt und früh genutzt. Und zwar William Lever. Den Namen kennt man heutzutage noch.
Unilever?
Genau, das ist nämlich der Ursprungsgründer des heutigen Unilever-Konzerns. Und der hat halt früh angefangen, diese Seifen, bekannt als Sunlicht, also bei uns hießen die Sunlicht, in England natürlich Sunlight. Also dieser William Lever hat halt mit seinem Bruder zusammen eine riesige Company aufgezogen und hat im großen Stil Palmöl aus Afrika importiert. Man nannte den sogar in England eine Zeit lang den Napoleon der Seife, wobei das eigentlich schon fast zu freundlich klingt. Also wir sind da jetzt in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts schon angekommen, im Belgisch Kongo. Die Verbrechen, die der belgische König Leopold verübt hatte, die liegen da schon ein paar Jahre zurück. Dieser William Lever hat wenige Jahre danach auch Palmplantagen in Afrika anlegen lassen und die Arbeitsbedingungen waren ganz furchtbar. Also wenn man darüber liest, muss man immer wieder kurz innehalten, weil es so schrecklich ist. Also das waren wirklich Menschheitsverbrechen, die da begangen wurden. Die Sklaverei war offiziell abgeschafft, aber das waren natürlich sklavenähnliche Bedingungen, unter denen die Leute da gezwungen wurden, auf diesen Plantagen zu arbeiten. Damit hat William Lever aber gute Gewinne erzielt. Später kam noch Margarine dazu und so entstand eben dieser Konzern Unilever, der auch heutzutage noch viel mit Palmöl zu tun hat.
Aber richtig zum Drama wurde eigentlich diese ganze Palmölindustrie erst 1970er Jahre, als die Ölpalme von Afrika in die Welt ging quasi.
Genau, das ist der nächste traurige Schritt, weil sowohl in Lateinamerika als auch in Südostasien wurden eben riesige Flächen gerodet, um diese sehr ergiebige Ölpalme anzupflanzen. Es ist ja bekannt, dass Palmöl ein Klimakiller ist und dass Arten vernichtet werden, weil diese riesigen Flächen gerodet werden. Es gibt dann zwar diese Bestrebungen, das Ganze umweltfreundlich in Anführungszeichen zu betreiben, aber natürlich wird weiterhin gerodet, trotz Umweltsiegeln, die hierzulande gängig sind.
Das sind 26 bis 32 Millionen Hektar. Du hast einen schönen Vergleich gebracht.
Ja, ich habe geschrieben, dass man 7 oder 8 Stunden lang von Berlin im Zug durch Deutschland bis nach Freiburg zum Beispiel fahren könnte und die ganze Zeit nur Palmenplantagen sehen würde. Also das ist so, um die Flächendimension klar zu machen. Also das ist mittlerweile fast die Fläche der Bundesrepublik und es wächst halt immer weiter. Also es wird immer noch weiter gerodet.
Und dazu muss man sich Pestizide und Polizeiposten denken.
Genau, also es ist so nicht nur das Umweltpolitische, sondern es ist eben auch immer verbunden mit massiven Menschenrechtsverletzungen. Also es werden eben indigene Gruppen enteignet, es werden Lebensräume kaputt gemacht, es werden Menschen in schlechtester Weise bezahlt.
Und es ist ja nun mal überall drin, Palmöl in Keksen, in Schokoaufstrich, in Tiefkühlpizza, im Biodiesel. Wie gehst du da jetzt mit um?
Palmöl ist im Grunde fast überall drin. Es ist schwer, das komplett loszuwerden. Aber wenn man sich Umweltschutz- und Menschenrechtsorganisationen anhört, dann sagen die eben alle, man soll so viel vermeiden wie möglich. Auf der Verbraucherebene, soweit man kann, saisonal einkaufen, soweit man kann, biologisch einkaufen. Das ist so die eine Sache, die man einfach als Konsumentin oder Konsument tun kann. Und dann kann man gleichzeitig sich eben auch immer für die Herkunft der Produkte interessieren. Also je mehr man darüber in Erfahrung bringt, desto besser. Ganz aktuell ist eben auch, man kann sich dafür stark machen, dass der Schutz der Lieferkette nicht weiter abgebaut wird. Das läuft momentan immer unter Bürokratieabbau, aber de facto heißt es eben, dass Menschenrechte noch weiter beschnitten werden und dass auch der Umweltschutz da wieder drunter leidet.
Also man merkt schon, Palmengeschichten gibt es wie Sand am Meer. Du hast Jahre damit verbracht. Zu welcher Palme können wir hier am ehesten eine persönliche Beziehung aufbauen, weil sie bei uns wächst?
Also bei uns im Garten, das sieht man ja sehr oft, wächst diese Hanfpalme, dieser sogenannte Trachy oder Trachycarpus fortunae, der ursprünglich aus China kam. Die können jetzt den Winter gut überstehen, auch wegen des Klimawandels. Ich finde die interessant, weil die für mich immer so ein direkter Beleg dafür sind, dass Palmen nach wie vor halt diese Sehnsucht bei uns allen so antriggern. Und deshalb sieht man die eben in vielen Vorgärten.
Zum Schluss möchte ich noch von einer Palme von dir wissen, nämlich die Talibot-Palme.
Ja, das ist eine ganz besondere Palme, die ich in Teneriffa im Palmetum gefunden habe. Dieses Palmetum ist sowieso gigantisch und faszinierend. Und die hatten eben vor 3-4 Jahren eine Talipo-Palme in Blüte. Ich glaube übrigens, man spricht das T mit aus, Talipot-Palme. Die kommt nämlich aus dem südostasiatischen Raum, ist riesig groß und blüht halt nur ein einziges Mal im Leben. Und das ist dann echt ein Spektakel. Also weil die Palme an sich schon so groß ist, weil die riesige, große, fächerartige Blätter hat und dann wie so eine Art Puschel auf der Palme obendrauf nochmal dieser Blütenstand ist, 24 Millionen Einzelblüten. Und das Eindrucksvolle ist eben, dass die Palme nach dieser Blüte abstirbt. Das passiert so zwischen dem 30. und 80. Lebensjahr.
Das ist aber ein Unterschied.
Ist ein Unterschied und die im Palmetum, die hat früh geblüht, weil so lange gibt es das Palmetum noch gar nicht. Und das ist halt an sich auch eine tolle Pflanze, weil diese Talipot-Palmen in Asien auch ja, im Grunde wie so eine Art Papier genutzt wurden. Also auf diesen Palmblättern wurden Texte aufgeritzt. Die einzelnen Palmblätter waren praktisch Träger für Schriften und das auch schon mehrere tausend Jahre lang. Und das war für mich halt auch eine schöne Verbindung zwischen einer realen Palme und dieser Schriftkultur.
Hast du eine Palme zu Hause?
Ja, ich habe eine Zimmerpalme. Und zwar habe ich eine Kentia-Palme. Die ist auch irre und hat eine Wahnsinnsgeschichte. Die heißt Hauvea frosteriana und kommt von einer kleinen Insel vor der Küste von Australien. Also Küste ist gut, weil die 800 Kilometer von Australien weg im Ozean liegt. Die wächst nur dort, diese Hauvea. Wurde entdeckt im 19. Jahrhundert als Zimmerpflanze, weil die diese Temperaturen in Europa, also solange sie nicht draußen stehen musste, gut vertragen hat. Und die wurde zur Lieblingspalme von Queen Victoria. Und sogar der Sarg von Queen Victoria war mit diesen Palmwedeln der Kensia-Palme bedeckt. Und die ist halt so sehr elegant. Angeblich verbessert die auch das Raumklima. Und ich selbst denke mir immer so, okay, was Queen Victoria so gemocht hat, kann nicht ganz falsch gewesen sein. Die hatte ja einen guten Geschmack, was Pflanzen anging. Und faszinierend an dieser Kentia-Palme ist eben auch, dass die Samen anscheinend immer noch auf dieser Lord Howe-Insel gezogen werden. Also es gibt da so eine Art Pflanzen-Nursery, so eine Baumschule. Und die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Insel betreiben das. Und die verkaufen das dann weiter. Das kommt dann in den Welthandel rein. Und natürlich gibt es holländische Großgärtnereien, die in x-facher Stückzahl verticken. Und es wirkt für mich wie so eine kleine glückliche Geschichte in diesem ansonsten doch ziemlich traurigen Welthandel, dass da so eine kleine Gruppe eben diese Samen nach wie vor zieht.
Ja, man hört, es hört nie auf mit den Palmengeschichten, übrigens auch nicht mit den Palmenarten. Gerade ist erst wieder eine neue Palmenart auf Borneo entdeckt worden und da staunten die BotanikerInnen nicht schlecht, denn sie blüht unterirdisch. Kann man alles nachlesen in Jutta Persons Buch Palmen und dabei auch in den detailgetreuen Illustrationen von Falk Nordmann Blättern. Kleines grünes Büchlein, erschienen bei Mattes und Seitz. Ein paar Bilder gibt es wie immer auch auf der Seite auf gartenradio.fm. Ich sage herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Paradiesvogel. Gartenradio Ausblick.
Es sind ja immer wieder die klassischen Fragen, die wir uns stellen. Mit welchen Pflanzen kommen wir gut durch den Klimawandel? Also welche Pflanzen halten Trockenheiten aus, extreme Hitze und nehmen es trotzdem nicht übel, wenn sie dann doch wieder gelegentlich ordentlich nasse Füße bekommen? Welche blühen dabei aber auch schön, duften und fädeln sich auch ästhetisch betrachtet zum Rest des Gartens ein? Und immer öfter lautet die Antwort, probiert doch mal Garrigue-Pflanzen. Das sind Kleinsträucher aus dem mediterranen Raum. Einige dieser Pflanzen kennen wir auch schon, Lavendel zum Beispiel, Rosmarin, Salbei, Zistrosen. Aber wie wir deren Potenzial als Pflanzengesellschaft am besten nutzen können, darüber spreche ich beim nächsten Mal mit Gärtner Janek Weber in der Alexianer Klostergärtnerei.